Zelensky ist überhaupt kein Thema. Also der Typ war nie ein Thema. Er ist mir auch nie begegnet in Form von einem Foto oder irgendeinem Gemälde oder irgendeinem Stabsgebäude. Der ist einfach nicht präsent. Das ist denen auch einfach völlig egal. Der Ukrainer weiß genau, wofür er kämpft. Genau, wir haben wirklich geschossen, wurden beschossen. Also die Guten fallen immer am Anfang. Das ist halt leider so. Die meisten richtigen Nationalisten in der Ukraine sind ja teilweise leider schon gefallen. Meinen Kameraden war auch klar, keiner von uns würde in Gefangenschaft gehen. Also das tun wir uns nicht an, um Gottes Willen gerade. Wir haben ja die Videos auch dann gesehen von unseren Mörsertreffern und so, wo wir gut Volltreffer. Na gut, ja, das wäre mal zu Hause geblieben, ja. Die Nacht nach dem ersten richtigen Gefecht war für mich so ein bisschen ein Gefühl, als wäre sie dunkler. Für mich, und das kann ich ganz klar so sagen, ist die Ukraine sozusagen der rechte Idealstaat. Ja, also ich bin persönlich rechts und die Ukraine ist für mich das, was einen rechten Staat im Wesentlichen ausmacht. Als wir hinten auf dem Pickup saßen, dann auf der Ladefläche natürlich dann Ausschau halten mussten nach feindlichen Drohnen etc. Und dann halt die Artillerieeinschläge in der Nähe und dann sah man natürlich auch die Rauchsäulen. Da wurde dann, okay, klar, jetzt ist wirklich Krieg und jetzt gibt's auch vor allem kein Zurück mehr.
Es ist, so scheint es jedenfalls, ein unendlicher Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob er nun 2014 oder 2022 begann. Ein Ende des Sterbens ist jedenfalls nicht in Sicht und auch kein Siegfrieden der einen oder anderen Seite. Was auffällt an diesem Konflikt, von Anfang an kämpften nicht nur Einheimische, sondern auch Ausländer. Manche eher unfreiwillig wie die Nordkoreaner auf russischer Seite, aber insbesondere in den Reihen der Ukrainer auch viele Freiwillige. Aber warum machen sie das? Warum riskieren sie ihr Leben, ihre Gesundheit für ein fremdes Land? Einer, der das getan hat, ist der deutsche Tim Schramm. Und diese und andere Fragen will ich ihm jetzt stellen. Tim, Deutschland führt Krieg in Jugoslawien, in Afghanistan, aber natürlich die meisten Deutschen kennen den Krieg nur aus dem Fernsehen, haben keine Vorstellung oder vielleicht völlig falsche davon. Du warst im Krieg. Wo war für dich der Moment, wo du das realisiert hast, was Krieg eigentlich bedeutet?
Das ist eine ziemlich schwere Frage, weil ich ja mit dem Krieg an sich durch meine Aufenthalte in der Ukraine ja schon vertraut war. Also ich wusste halt, wie sich Bomben anhören, ich wusste, was Explosionen sind und ich wusste halt auch natürlich dann, wie Trümmer und Tote aussehen. Das wusste ich halt vorher schon. Das Einzige, was halt wirklich nochmal klar geworden ist, ist, dass man natürlich da unter direktem Beschuss dann liegt. Also es ist etwas anderes, wenn eine Drohne rumkreist, man hört sie und dann denkt man sich, okay, alles klar, vielleicht trifft's, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich im minimalen Bereich, als wenn man wirklich gezielt mit Artillerie zum Beispiel unter anderem beschossen wird. Ne? Das ist eine andere Geschichte und ich würde sagen, so richtig klar wurde mir das auf meiner ersten Fahrt zur Front, als wir hinten auf dem Pickup saßen, dann auf der Ladefläche natürlich dann Ausschau halten mussten nach feindlichen Drohnen etc. Und dann halt die Artillerieeinschläge in der Nähe und dann sah man natürlich auch die Rauchsäulen. Da wurde dann, okay, klar, jetzt ist wirklich Krieg und jetzt gibt's auch vor allem kein Zurück mehr. Man kann ja nicht einfach dem Fahrer sagen, pass mal auf, ich will nach Hause, das war nicht möglich. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, jetzt bin ich drin.
War das auch der Moment, wo du dir sagtest, vielleicht werde ich diesen Weg in die andere Richtung nicht mehr fahren?
Den Gedanken hatte ich gar nicht, weil in dem Moment, wo man sich den Gedanken machen kann, macht man ihn nicht, weil man wird sich darüber im Klaren, dass es sowieso nichts bringt, diesen Gedanken zu haben. Es hemmt dich ja nur. Also wenn du dich sozusagen in der Ecke zusammenkauerst und Angst hast, weil draußen die Artillerie einschlägt, weil das Drohnensurren überall erklingt, sag ich mal, in dem Moment, wenn du genau das dann an diese Reaktion machst, dann stirbst du ja erst recht. Ja, dann kannst du deinen Kameraden nicht helfen. Du bist im Endeffekt an deinem und am Tod deiner Kameraden im Zweifel mitschuld. Deswegen, dieser Gedanke kam, glaube ich, auch bei meinen Kameraden kam. Wir hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Das hatte ich nur abends, wenn wir dann wirklich versuchen mussten zu schlafen. Das muss ja auch irgendwann mal sein. Da dachte ich dann schon so, naja, gut, was wäre denn jetzt, wenn jetzt doch mal die Granate voll auf die Blindage trifft? Ne? Dann sind wir halt weg. Ne? Dann kann man nur hoffen, dass es schnell geht.
Du warst in der Ukraine an der Front, aber du hast eben gesagt, das war nicht dein erster Aufenthalt in dem Land. Du hast vorher da gelebt oder wie kann ich mir das
vorstellen? Nee, ich war ziemlich häufig halt da. Größtenteils halt aus Urlaubsgründen, sag ich mal. Ich habe mir ziemlich viel angesehen. Die Karpaten, wunderschön. Es ist wirklich Berge halt einfach. Ne? Odessa war ich, also Strandurlaub halt dort gemacht. Also ich kannte das Land vorher schon ganz gut, bevor ich mich wirklich
gelebt. Du bist aber selbst kein Ukrainer. Also du hast keine persönlichen Beziehungen zum Land.
Ich bin einfach nur Deutscher.
Mhm. Und hast dich entschieden, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Warum?
Vielschichtige Gründe auch hierbei. Also es gab einerseits natürlich, und das will ich hier auch gar nicht außen vor lassen, ich wollte immer zur Bundeswehr, das heißt, als Soldat werden war für mich immer eine Sache, die ich immer machen wollte, die wurde mir aber verwehrt. Mein Verdacht ist, dass wegen meiner JA-Mitgliedschaft das der Fall gewesen ist. Sehr, sehr unfair, natürlich auch erstmal relativ, ich sag mal, tragisch, ja, weil, naja gut, ich durfte nicht mal den freiwilligen Wehrdienst leisten. Das ist völlig absurd, wenn man sich überlegt, die suchen händeringend Leute, fahren teilweise die unangenehmsten Social-Media-Kampagnen und dann kommt halt jemand, ein junger Deutscher, und sagt, gut, das ist mein Traum, ich würde hier gerne wirklich als Berufssoldat dienen, und dann sagen sie, du bist in der rechten Partei, das wollen wir halt nicht beim Militär. Es ist völlig absurd. Konnte ich auch meinen Kameraden, die haben das nicht verstanden in der Ukraine, die dachten, das ist doch nicht wahr, oder? Ne? Aber doch, es ist halt wahr. Einer der Gründe natürlich das. Dann, dass ich der Meinung bin, dass die Ukraine fürs Richtige kämpft. Ne? Also ich habe die Ukraine ja kennengelernt und dann wurde mir relativ zeitnah klar, gut, die kämpfen fürs Richtige.
War das, also du hast gesagt, du warst oft in der Ukraine, du kanntest das Land und man empfindet ja dann auch etwas für ein Land, in das man oft reist. Also du bist ja dann nicht hingefahren, weil es dir so sehr zuwider war. War das dann mehr eine Frage der Emotionalität zu diesem Land oder waren da politische Gründe? Du bist in der AfD, du hast es angesprochen. Waren da politische oder ideologische Gründe auch mit ausschlaggebend?
Selbstverständlich, auf jeden Fall auch politische, ideologische Gründe. Also für mich, und das kann ich ganz klar so sagen, ist die Ukraine sozusagen der rechte Idealstaat. Ja, also ich bin persönlich rechts und die Ukraine ist für mich das, was einen rechten Staat im Wesentlichen ausmacht. Sie sind sehr freiheitlich, das passt mir ohnehin, das finde ich sehr gut. Und wirklich, also Patriotismus, Nationalstolz, Kultur, das wird dort alles gelebt. Also das kann ich nur sagen, das, wovon teilweise die deutsche Rechte, teilweise nicht alle, nur reden, wird da täglich gelebt. Und zwar von allen Schichten der Gesellschaft, sowohl im Militär als auch in der Zivilbevölkerung, überall immer. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und auf jeden Fall habe ich den tiefsten Respekt davor, dass man das gerade aktuell heute noch so ausübt. Ja? Das heißt, man kann es geht. Es funktioniert auch heute noch, auch in einer Welt, wo alles digitaler ist. Das ist auch schon eine Sache, die ich an der Ukraine sehr mag. Wenn ich zurückfahre nach Deutschland, jedes Mal denke ich mir, ich bin in der digitalen Steinzeit gelandet. Ne? Also es ist unfassbar. Ja? Also das heißt, die Ukraine schafft es wirklich fortschrittlich, moderne Technologie zu verbinden mit wirklich traditionellen alten Werten und dem, was ein Volk eigentlich ausmacht. Und das finde ich beeindruckend und ist auch irgendwo ein Vorbild, finde ich tatsächlich.
Mhm. Man hat ja oft Menschen, die sich als rechts, als national betrachtet, den Vorwurf gemacht, ja, ihr seht eben euer Land, euren Tellerrand, vielleicht auch nur euren Landkreis und was woanders ist. Ist euch eigentlich egal? Würdest du dem generell widersprechen oder bist du anders, dass du sagst, du willst als Patriot auch, wenn man so will, eine Art internationalistische Solidarität leisten?
Selbstverständlich. Also ich meine, ich bin Europäer natürlich, ich bin Deutscher, ich bin auch Europäer. Und wenn ein europäisches Volk um sein Überleben kämpft, ja wortwörtlich um all das, was ein Volk ausmacht, ja, wenn man sich überlegt, was die Russen in den besetzten Gebieten anrichten, das ist halt wortwörtlich eine Ausrottung, ein Völkermord, wie es im Buche steht, der dort stattfindet. Der Verbot der Sprache, Kinder werden entführt, Vergewaltigung, das lassen wir mal alles weg. Ja. Also es wird wirklich, die Kultur wird ausgerottet und das auf Ansage, das ist wichtig. Putin hat es ja angekündigt. Ja. Es ist also deswegen, für mich ist völlig klar, dass man da auch als deutscher Rechter dem Ganzen beistehen sollte. Also zumindest, man muss natürlich, niemand sollte an die Front gehen. Jetzt, ich fordere keinen auf, das nachzumachen. Im Gegenteil. Ich finde aber, dass man wirklich zumindest Solidarität zeigt und sagt, gut, wofür sie kämpfen, ist richtig und sich nicht darin ergeht zu sagen, naja, gut, aber irgendwelche Scharfschützen auf dem Maidan, deswegen darf das Volk nicht frei sein. Na, also das finde ich dann furchtbar, ehrlich gesagt.
Jetzt sagen auch Rechte durchaus, naja, die Ukraine mag ja ein nationaler Staat sein, aber wir halten dann doch eher zu Russland, weil auch die sind ja patriotisch, auch die sind ja gegen westliche sogenannte Werte. Wie siehst du Russland?
Also ich finde westliche Werte gut in erster Linie, weil für mich bedeuten die größtenteils erstmal Freiheit. Das gibt's in Russland nicht. Das ist in Russland ein Fremdwort. Westliche Werte werden aktuell halt schlecht geframed. Ja, Wokismus und dieser ganze Blödsinn, der hier halt läuft, den wir auch bei Corona erdulden durften. Aber da kann ich direkt ansetzen. Corona beispielsweise. Viele Leute wissen es nicht, aber während Corona war Russland wesentlich restriktiver als wir. Ja, und bei uns, ich fand's furchtbar. Also ich habe mich selber nicht geimpft. Ich war damals in der Abi-Jahrgang sozusagen, während es lief. Ich war als einziger Ungeimpfter in meinem Jahrgang. Ich musste mich jeden einzelnen Morgen testen, vor den anderen, weil die sich ja geimpft hatten. Ja. Ich habe mich geweigert, das zu machen. Ich habe natürlich richtig getestet, ist ja völlig klar. Ich bin bescheuert. Aber die Maskenpflicht, das sind alles unsägliche Dinge, die wir hier erlebt haben. Aber in Russland war das noch schlimmer. Putin oder Putins Sprecher hat Ungeimpfte als gefährliche Irre bezeichnet. Ja. Ein Arzt, der damals sich gegen die Maßnahmen ausgesprochen hat, ist aus dem Fenster gefallen. Also dort ist alles, was wir hier auch haben, nur noch schlimmer. Ich war auch in Russland, ich habe Russland mit eigenen Augen gesehen, im Gegensatz zu vielen Russland-Liebhabern hierzulande. Und Russland ist, und das kann ich nochmal betonen, ein Multikulti-Shithole. Ja? Also es ist komplett überfremdet. Es ist wirklich komplett überfremdet. Dagegen ist Duisburg fast schon noch deutsch. Ja, also es ist unfassbar, was dort abgeht. Und den Russen passt das ja auch nicht. Aber wenn du in Russland nationalistisch bist und Russland sagt, ich möchte das, ich bin migrationskritisch, dann verlierst du nicht nur deinen Job, was auch unsäglich ist für eine Demokratie. Dann wirst du einfach erschossen oder deportiert. Und das verstehen viele nicht. In Russland gibt es keine Freiheit. Russland ist ein Multikulti-Shithole, wie es im Buche steht. Und alles, was wir irgendwie kritisieren, ist in Russland auch da nur eben noch schlimmer.
Russland selber würde ja nie bestreiten, dass es ein Vielvölkerstaat ist. Ist es jetzt das, was du meinst mit Multikulti-Shithole?
Auf jeden Fall. Ja. Also es ist, für Russland gibt es ja keine Völker. Das ist dieser typische Antifa-Dreck, ja, der keine Völker kennt, der einfach alles irgendwie vermischen möchte und sagen, es ist ja alles egal. Ja, und vor allem dazu kommt ja noch gerade auf Deutschland bezogen, Russland baut ja überhaupt seine gesamte Identität auf der Niederringung unseres Volkes auf. Ja, es ist für mich auch ein Rätsel, wie man als deutscher Rechter dann sagen kann, na, die sind aber toll und die wollen uns bestimmt von irgendwas befreien. Die letzte russische Befreiung hat mit Millionen vergewaltigten Frauen geendet und Industrieraub, Spionage etc. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, wie viele schlimme Sachen da passiert sind. Aber das ist für mich ganz wichtig, dass gerade die deutsche Rechte das erkennt, weil wir sind natürlich infiltriert von den Russen, die nutzen uns natürlich aus, aber die verkennen, dass Russland die deutsche Rechte nur benutzen möchte, um Deutschland zu destabilisieren, um uns einfacher einnehmen zu können. Das ist völlig klar.
Wie gehst du jetzt um mit Menschen, du wirst sie in deiner Partei sehr häufig erleben, aber auch so möglicherweise im Bekanntenkreis, die sagen, nein, ich stehe in diesem Krieg oder vielleicht auch allgemein in der geopolitischen Auseinandersetzung eher auf der russischen Seite?
Ja, den frage ich mal, wie kommt es denn dazu? Also wie oft warst du denn in Russland? Dann kommen natürlich 90% der Fälle ja noch nie. Ja, warum denn nicht? Ja, der Krieg, ich kann nicht hin, Sanktionen, das ist ja Quatsch. Hol den Visum und fahr hin, habe ich auch gemacht. Ja, nee, anscheinend ja nicht. Ne? Also das sind die größten Teile sind das für mich halt feige Leute, die sich halt mit der Realität nicht auseinandersetzen wollen. Und wie gesagt, das ist für mich halt unverständlich. Also ich versuche dann immer zu überzeugen, naja, gut, und die Ukrainer sind euch halt egal, dass dort halt ein europäisches Volk halt ausgerottet wird, ja, ein paar hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt, das ist euch egal. Ja, dann kommt halt irgend so ein Blödsinn mit, ja, bei der Maidan. Ja, also solche Argumente, wo man sich denkt, ne, aber wie gehe ich damit um? Ja, also erstmal Unverständnis natürlich, aber ich versuche die Leute ja aufzuklären. Ne? Ich halte Vorträge innerhalb der AfD, versuche halt irgendwie das ukrainische Ding so ein bisschen zu etablieren, weil wie gesagt, das, was die Ukraine macht, ist ja eigentlich urrechts, ja, sich zu versammeln und zu sagen, gut, wir verteidigen unser Land, wir laufen nicht weg, wir halten die Stellung und wenn es sein muss, halt auch mit unserem Leben dafür, dass wir eben nicht ausgerottet werden.
Jetzt ist die Ukraine ein relativ großes und ein zum Teil vielleicht auch heterogenes Land. Also man hat Galizien, man hat aber auch Gebiete wie Charkiw, die sicher ethnisch, sprachlich weitgehend russisch sind. Man hat einen Präsidenten, der einen sehr starken Schulterschluss zum Westen sucht und die NATO will, auch wenn er das jetzt vielleicht nicht so offen sagt. Wem gilt jetzt deine Solidarität? Der ganzen Ukraine so, wie sie jetzt eben gerade ist? Oder eine Art Traum davon?
Um auf das Sprachliche einzugehen, zum Beispiel in der Schweiz gibt es ja auch verschiedene Sprachen. Ne? Und der französischsprachige Schweizer ist ja auch Schweizer und nicht Franzose. Oder der deutschsprachige ist auch kein Deutscher, der ist halt immer noch Schweizer und kann sich auch als Schweizer sehen und tun es ja auch. Ja, das gilt auch für den Großteil der Ukraine. Wenn man sie jetzt mal nach Charkiw fahren, dann sieht man schon, oder nach Odessa, eigentlich egal wo, die sprechen Russisch. Ja, ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Odessa, dort wird viel Russisch gesprochen tatsächlich, aber die sehen sich trotzdem als Ukrainer. Also was viele, ich glaube, auch teilweise auch aus bösartiger Absicht vermengen, ist die Tatsache, dass man Russisch spricht, was ja übrigens auch schuld daran ist, ja die UdSSR, das Ukrainische immer unterdrückt hat. Ne? Das hat überhaupt nichts mit der ethnischen Zugehörigkeit zu tun und schon gar nicht mit dem Willen von Russland besetzt zu werden.
Aber trotzdem nochmal die Frage, weil auch zum Beispiel Selenskyj ist ja eine Figur, die auch, sagen wir mal, ambivalent betrachtet wird. Also ist es die real existierende Ukraine, für die du gekämpft hast, oder ist es sozusagen eine Vision der Ukraine? Was ist es genau?
Also natürlich die existierende Ukraine, wie sie ist, ist natürlich da. Ne? Ja. Natürlich gibt es für alles, wofür man kämpft, immer noch eine Vision. Ne? Für mich ist eine Vision dann einfach eine freie Ukraine und vor allem natürlich daraus resultierend auch ein Europa, wenn die Ukraine standhält und Russland sich eine blutige Nase holt, frei von Russland, von russischen Angriffen. Wir erleben russische Angriffe, sei es durch Migration, durch Cyberangriffe, ja, durch Sabotage. Das ist real, das ist jetzt schon hier real. Wenn wir den Kreml dort aufhalten, dann haben wir das Problem hier nicht und können hier weitermachen. Und deswegen natürlich, klar, so eine freie Ukraine ist natürlich irgendwo eine Vision. Aber ich denke, und das finde ich als Bewohnerswerte, dass sie eben was dafür tun, nicht nur davon reden.
Du hattest dich irgendwann entschieden, in die Ukraine zu gehen, aber wie fährt man da hin? Also ja, wie fährt man da hin mit dem Zug oder so? Aber also wie kommt man? Oder mit dem Auto? Wie wird man ukrainischer Soldat? Geht man da zur Grenze und sagt dann nicht wie hier Asyl, sondern ich würde gern...
Nein. Das ist viel, viel komplizierter. Das ist auch viel russische Propaganda, die erzählt wird. Man sagt, man möchte kämpfen und die geben dir eine Waffe. Das ist alles dort natürlich völlig gelogen. Man muss sich natürlich melden beim ukrainischen Werkersatzamt. Es gibt verschiedene Büros. Man kann sich bei den einzelnen Brigaden melden, bei den Ämtern, bei den Rekrutierungsstellen. Ne? Und dann wird man natürlich erstmal zugewiesen. Dann dauert das Zeit. Dann wird man eingeladen, medizinisch gecheckt, psychologisch mehrfach durchgeprüft. Also die nehmen da überhaupt nicht jeden, im Gegenteil. Deswegen, es ist ein Prozess, den muss man auf jeden Fall durchlaufen, aber den muss man in der Ukraine durchlaufen. Da es gibt viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, ich habe es jetzt hier mich auf der Seite der Internationalen Legion beworben. Ja, komm, kannst vergessen. Ne, ist Quatsch.
Das heißt, du hast dich beworben bei einer offiziellen ukrainischen Stelle, im Wehrkreisersatzamt. Und was haben die dann? Haben die dann gesagt, ja, jetzt, wer sind sie denn überhaupt? Und äußern sie sich mal? Also wie lange hat das gedauert? Gab es da Sicherheitsüberprüfungen?
Ja, natürlich. Hätte es ja auch Spion sein können. Hat alles gegeben. Sicherheitsüberprüfungen, wie gesagt, mehrfache psychologische Tests, ne? Musterung, also medizinisch, alles Mögliche, hat gedauert schon mehrere Wochen. Ne? Also man kommt da nicht einfach so an und alles klar, super, viel Spaß, ne? Das auf gar keinen Fall. Ne? Man konnte sich durch eine Einheit aussuchen, also man kann dann sagen, gut, du könntest jetzt da und dahin, die haben noch Stellen für einen Ausländer. Ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das ukrainische Militär läuft viel über Verträge, also eigentlich auch so ein libertärer Traum fast schon, also dass sehr viel über Verträge läuft. Man kann bei der einzelnen Brigade den Vertrag individuell unterschreiben. Also sagen, gut, alles klar, die gefallen mir und deswegen haben wir auch sehr viele Brigaden einen guten Social-Media-Auftritt. Ja. Gut, ich möchte 3. Sturmbrigade, die haben coole Bilder gemacht und tolle Videos und so schöne Drohnen. Dann wende ich mich an die, unterschreibe einen Vertrag. Oh, das geht halt auch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die Handhabung der einzelnen Personalverwaltung handhabt meistens dann die Brigade selber, nicht der Staat an sich.
Hat dieses "Ich kann es mir aussuchen" auch beinhaltet, ich hätte auch irgendwo in den Karpaten im rückwärtigen Dienst sein können? Oder war klar, es muss Front sein?
Nee. Also ich hatte mehrere Möglichkeiten. Ich hätte auch eine Stelle als Recruiter bekommen können für Ausländer. Also für Englischsprachige, ne, kann ich zum Glück einigermaßen. Deswegen, also hätte ich auch mal gesagt, nee, lieber nicht. Ja. Also ich bin ja nicht hier, um irgendwie jetzt Geld zu verdienen oder so. Oder um rumzusitzen im wortwörtlichen Sinne. Nee, das war ja klar. Ich gehe ja zum Militär, weil ich zum Militär will. Ne? Nicht, weil ich im Büro sitzen will. Also Stelle hätte es gegeben, wollte ich aber explizit nicht.
Du warst, das ist angedeutet, in der ukrainischen Armee, also in den regulären Streitkräften. Genau. Oft ist ja die Rede von diesen, du hast angesprochen, internationale Legionen und irgendwie freiwilligen Brigaden. Ist das eine Legende? Gibt es die überhaupt? Hättest du da auch hingehen können?
Es gibt das Deutsche Freiwilligenkorps, besteht aber, soweit ich weiß, aus 3 Mann. Dann gibt es die Internationale Legion. Es ist, wie gesagt, es ist viel. Es gibt dann Azov International, dann gibt es die 3. Sturmbrigade, gibt es einzelne Einheiten. Ich glaube, bei Kapazkasic auch. Also das wechselt auch wöchentlich. Ne? Also es gibt durchaus internationale Legionen. Ich hatte ja viele Kameraden aus Kolumbien, nicht in meinem Bataillon. In meinem Bataillon waren nur Ukrainer und ich. Aber die wurden halt immer zugeteilt, so feuerwehrmäßig, würde ich sagen. Halt, ne? Dann wurden sie halt da und da eingesetzt. Die waren auch gesammelt als Kolumbianer halt, ne, zusammen halt immer eingesetzt. Die hatten auch dann, waren sozusagen, wie sagt man auf Ukrainisch, Okrema, also eigenständig, würde ich sagen.
Genau. Warum gerade aus Kolumbianer?
Weil dort macht die Ukraine, soweit ich weiß, ziemlich gute Werbung. Und das sind, ich weiß nicht, wie viele Tausende, wahrscheinlich sogar Zehntausende Kolumbianer, die sich beworben haben, für die Ukraine zu kämpfen. Ne? Win-win-Situation. Die kriegen ziemlich viel Geld verhältnismäßig, gerade für kolumbianische Löhne. Die können mit ihren Freunden zusammen hin. Für viele ist das natürlich auch ein Abenteuer. Ist gleich mit vielen gesprochen und gesagt, ja, also zu Hause nicht so viel los. Haben wir gesagt, machen wir jetzt mal ein halbes Jahr. Ne? Die sind sehr, sehr gut. Also wir haben allerhöchsten Respekt vor denen, meine Kameraden und ich. Das, also meine ukrainischen Kameraden natürlich. Ne? Also und die Russen haben wohl auch sehr große Angst vor denen. Also das lohnt sich halt. Ne? So kannst du halt, die Ukrainer kann Leute sparen. Also da muss sie keine Leute von der Straße wegrekrutieren zum Beispiel. Ne? Kann der Ukrainer zu Hause bleiben, in seinem Job arbeiten und Steuern zahlen. Aber der Kolumbianer kann zu gleichen Konditionen, der wirklich kämpft wie Löwe, eingestellt werden. Das ist ja Win-Win. Von daher setzt man da viel auf Internationale.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Zeitweise gab es Und ich weiß auch nie genau, ob das jetzt Propaganda war oder was stimmt. Auch die Geschichten, dass es auch eine Art russisches Freiwilligenkorps auf ukrainischer Seite gibt.
Gibt es sicher.
Und welche Bedeutung hat ein solches Korps auch psychologisch, hatten, dass man sagt, der Feind kämpft auf unserer Seite?
Da ist ja kein Feind. Also die Russen, die sich an der Seite der blau-gelben Fahne für sozusagen freies russisches Vaterland engagieren, ist ja kein Feind. Ja? Die haben ja den gleichen Gegner. Wie gesagt, die russische Rechte hasst ja auch Putin. Das möchte man natürlich auch hier nicht so kommunizieren, das wäre nämlich schlecht für die deutsche Rechte, aber die russische Rechte hasst ja Putin. Ne? Und dementsprechend gibt es halt ein paar, die gesagt haben, gut, wir machen jetzt die Nägel mit Köpfen und kämpfen gegen dieses System. Ne? Die haben ja auch mal eine Zeit lang ein paar Dörfer da besetzt gehabt, dieses russische Freiwilligenkorps. Also das ist ziemlich wichtig, dass halt eben die russische Rechte eben nicht Putin treu ist, auch wie sie immer dargestellt wird. Nein, Putin ist kein rechter Politiker. Putin ist Ex-Stasi-Mann und knallharter Bolschewist.
Wo genau warst du eingesetzt und von wann bis wann?
Ich war im Fronteinsatz von März bis Juni im Raum Saporischschja, im Raum Bulaipole.
März bis Juni diesen Jahres.
Genau.
2025. Genau. Und das kannst du jetzt nochmal hingehen? Gehst du nochmal hin?
Oder? Natürlich. Also ich könnte natürlich einen Vertrag unterschreiben und dann könnte ich wieder hingehen. Genau. Runterfahren tue ich auf jeden Fall wieder. Ich bin natürlich im täglichen Kontakt mit meinen Kameraden, das ist meine Einheit. Ich habe denen letztes noch einen Bus gekauft und vorbeigebracht unten. Also ich war vor ein paar Wochen noch an der Front unten wieder erst. Also ich bin natürlich weiter mit denen in Kontakt. Ich bringe denen alles, was sie brauchen, schicke denen alles runter. Wir haben mittlerweile auch ukrainische Post in Deutschland. Ziemlich cool. Nova Poshta heißt es. Kann ich aus Wuppertal bis wirklich an die Front, ja, nach Saporischschja in 7 Tagen ein Paket schicken. Funktioniert.
Der Krieg wird manchmal beschrieben von denen, die nicht dabei waren. Allerdings von den Beobachtern als eine Mischung aus Erster und Dritter Weltkrieg. Also es gibt irgendwie Schützengräben und die Leute stehen da mit Gewehren oder Spaten oder sonst was und oben drüber fliegen irgendwelche Kampfroboter und Drohnen. Was hat Kämpfen jetzt für dich konkret bedeutet? Hast du da in einem Schützengraben gesessen?
Auf jeden Fall. Genau, wir haben wirklich geschossen, wurden beschossen, also, aber wir haben auch gegraben natürlich, ne? Und Stellungsbau und so, das war halt wirklich dann genauso, wie es mein Opa halt auch schon gemacht hat oder mein Opa, wie auch immer, ne? Im Zweifel auch in der gleichen Region, weil ich meine, die Wehrmacht war ja auch tatsächlich da in der Nähe eingesetzt, wo wir auch waren. Den dachte ich mir teilweise schon, naja gut, genau das hat halt jetzt hier Uropa auch schon gemacht, nämlich mit dem Spaten im Leben jetzt hier irgendwie eine Stellung gebaut. Während wir das Gleiche halt machen, aber Opa liest halt dann, wenn er zurück ist im Unterstand, irgendwie den Brief von einer Frau und ich gehe aufs Handy und mache Twitter auf. Ne? Das war dann schon so ein bisschen sehr, sehr surreal irgendwie. Ne? Also das ist eine gute Beschreibung, Mischung aus Erster und Dritter Weltkrieg.
In so einem Krieg, da tötet man sich im Zweifel dann auch. Wie hast du die Russen oder einfach die Leute, die dir gegenüber lagen, wie hast du die gesehen? Hast du sie als Menschen gesehen? Angeblich spricht man in der Ukraine von Orks. Gab es da vielleicht auch sowas wie so einen soldatischen Respekt?
Also wir haben sie halt nicht Orks, sondern halt Pideri genannt. Das heißt also viel wie Schwuchteln, ne? Wegen Pideras, Rassia, ne? So, da kam das halt her. Wir haben nicht viel drüber nachgedacht, würde ich sagen. Weil es gab natürlich die Geschichten, wenn man in Gefangenschaft kommt. Ne? Meinen Kameraden war auch klar, keiner von uns würde in Gefangenschaft gehen. Also das tun wir uns nicht an, um Gottes Willen, gerade in meinem Falle nicht. Ich war halt als Terrorist erschossen worden oder in eine Lagerhaft gekommen wahrscheinlich und nie wieder rausgekommen. Wir haben uns halt immer gesagt, naja gut, ne? Wir haben ja die Videos auch dann gesehen von unseren Mörsertreffern und so. Und ja gut, Volltreffer, na gut, ja, wär's besser mal zu Hause geblieben. Ja, du hast einen Vertrag unterschrieben, um Europäer umzubringen. Hättest auch sein lassen können. Wir verteidigen unsere Heimat. Und du bist hingekommen, uns umzubringen. Pech.
Das heißt, ohne die Frage jetzt direkt zu stellen, ich weiß, du würdest sie auch nicht direkt beantworten, natürlich gab es in diesen Kämpfen auf der anderen Seite auch Tote.
Auf jeden Fall, selbstverständlich, ja.
Hat man dann etwas empfunden oder war das egal?
Man hat schon was empfunden, natürlich, also gerade so die Nacht nach dem ersten richtigen Gefecht war für mich so ein bisschen Gefühl, als wäre sie dunkler. Ja? Also es war dann bald irgendwie so visuell ein bisschen dunkler, wo ich mir dachte, okay, krass, irgendwas ist passiert. Ne? Das ist mir in Erinnerung geblieben, aber es wurde natürlich einfach, es war halt ein normaler Ablauf. Ne? Also Feuerbefehl, alles klar, Leute raus, zack, Granaten vorbereiten. Schuss 1, 2, 3, Treffer, Ziel vernichtet, gut zurück. Ne? Sowas hat oder halt auch Drohne fliegen und so, ne? Es ist halt einfach, wir haben es ja auch Arbeit genannt, ja. Also zum Beispiel, wir hatten auch eine Gruppe, wo wir halt dann immer unsere Videos geteilt haben von den jeweiligen Observatoren. Die hieß dann einfach Work and Travel, ne? Weil es halt einfach Arbeit war. Ne?
Du hast ja eben gesprochen auch von Gefangenschaft, in die man nicht gehen will.
Ja.
Hast du das erlebt, dass zum Beispiel Kameraden von dir in Gefangenschaft gekommen sind? Hast du auch in dem Zusammenhang zum Beispiel Kriegsverbrechen gehört? Und wie war es eigentlich andersrum, wenn Russen von euch gefangen genommen wurden?
Also wir hatten natürlich Geschichten gehört, aber zum Glück hat es noch keinen jetzt getroffen von uns. Ne? Wir hatten ja auch die Devise, dass wir nicht in Gefangenschaft gehen werden. Ich glaube, das hätte man sich auch im Zweifel sehr dran gehalten. Ich habe zum Glück da nicht viel von mitbekommen, jetzt aus erster Hand, aber ich meine, klar, die Geschichten oder die Videos noch viel besser aus den Telegram-Gruppen, wo sie da die Ohren abschneiden und noch viel schlimmere Dinge mit denen veranstalten oder gleich einfach erschießen. Auf Befehl übrigens auch, ne, das war ja bewusst. Ja, also das wussten wir halt, was das für Leute sind. Ne? Und im Gegensatz, die russischen Kriegsgefangenen wurden wirklich alle anständig behandelt, ne, selbstverständlich. Ne? Also denen hat man Wasser gegeben und halt abtransportiert. Ne? Da war dann nichts hier von wegen, wir haben sie mit dem Gewehrkolb noch in den Nacken. Das ist halt eher so die russische Art. Ne?
Sprichst du da jetzt von deiner Einheit oder von der ukrainischen Armee insgesamt?
Von meiner Einheit und von der ukrainischen Armee.
Du hast vorhin gesagt, man kann einen Vertrag unterschreiben bei einer Einheit. Das klingt alles so wie ein Job, den ich auch kündigen kann.
Ja.
Aber ich glaube, in der Ukraine gibt es schon eine Wehrpflicht. Wir hören immer wieder etwas auch von Rekrutierungen von der Straße weg. Also wer kann da Verträge unterschreiben? Die Ukrainer waren da jetzt wahrscheinlich nicht mit.
Doch, die können sich auch eine Brigade frei aussuchen und dort Verträge unterschreiben. Zum Beispiel in meinem Fall ist das Ausländer, natürlich bin ich von der Wehrpflicht nicht betroffen. Ich kann meinen Vertrag auch kündigen. Ich kann einfach sagen, okay Leute, ne, reicht jetzt. Ja, ich muss nach Hause, tschüss, das ging natürlich. Ne? Klar, wenn die Situation es zulässt, natürlich kannst du nicht ganz vorne sagen, ach, kann man hier ein bisschen unterschreiben, ne, wieder weg. Das geht nicht. Ne? Aber die Ukrainer können das auch. Die können sich halt eine Brigade aussuchen, dort einen Vertrag unterschreiben und sind halt dann im Dienst. Ne? Die Wehrpflicht in der Ukraine an sich gilt ja erst ab 25 Jahren. Ne? Also das heißt, in meinem Alter hätte ich in der Ukraine nicht mal zum Militär gemusst.
Aber die Leute, die dort sind, die Ukrainer, ja, ein Teil ist sicher auch freiwillig gekommen. Aber hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass da Leute da waren, die sagen, ich habe mich eigentlich 3 Monate vor der Rekrutierung versteckt, ich will hier überhaupt nicht sein?
Ich habe jetzt noch Freunde, die das effektiv gerade tun. Einer meiner Kollegen, Grüße an Bogdan, sitzt tatsächlich bei sich zu Hause rum jetzt seit Wochen, weil seine Befreiung abgelaufen ist und er noch keinen neuen Grund hat, um sich befreien zu lassen. Das heißt, er versteckt sich halt effektiv wortwörtlich davor. Und da kann ich vielleicht nochmal drauf eingehen, auf diese Videos, die man immer sieht. Ja, das ist ja auch so ein Russen-Propaganda-Ding. Ja, da werden die Leute von der Straße gezerrt und einfach an die Front verfrachtet. Das ist halt auch gelogen. Ne? Also in der Ukraine gibt es eine Wehrpflicht. Ne? Die ist halt ab 25. Man kann sich von ihr aber befreien lassen. Aber man muss es halt auch tun. Man kann nicht einfach sagen, da gehe ich halt nicht, Pech gehabt. Ne? Man bekommt, sehr digital alles, auf sein Handy dann diese Meldung, alles klar, Herr so und so, melden Sie sich bitte zu dem und dem Datum bei Ihrem zuständigen Ersatzamt. Ja, wenn man das halt nicht macht, beim zweiten Mal wieder nicht macht und keine Entschuldigung hat, dann steht da auch in der App, sie werden polizeilich gesucht, habe ich mir alles zeigen lassen. Und wenn man dann natürlich noch mal irgendwas draußen rumlaufen und wird dann entdeckt, dann nehmen sie dich halt mit. Aber auch nicht an die Front, sondern halt ins Büro, dann kannst du dich verantworten. Und wenn du halt nichts hast, um dich befreien zu lassen, kriegst du halt dann einberufen.
Wie kann man sich befreien lassen? Das Argument, kein Bock, wird wahrscheinlich nicht zählen.
Das zählt nicht. Nein, es gibt unterschiedliche Gründe. Zu einer meiner Freunde dort ist Lehrer, ne? Der muss halt nicht. Ne? Beispielsweise einer der anderen ist Student, der muss auch nicht. Ne? Dann kannst du zum Beispiel noch, wenn du Pfleger bist, also klar, kriegst du wichtige Berufe, natürlich, selbstverständlich musst du dann nicht. Ne? Aber auch so Sachen wie, ich pflege meinen kranken Vater, auch musst du auch nicht. Wenn du mehr als 3 Kinder hast, bist du auch automatisch befreit. Ne? Also ich kenne sehr, sehr viele, die aus unterschiedlichen Gründen dort verweigert haben und das funktioniert halt auch. Man muss es halt auch nur machen. Ne? Also man kann jetzt nicht erwarten, ja, ich melde mich halt nicht und dann lassen sie mich in Ruhe. Nee, es war ja in Deutschland übrigens nicht anders. Das kann ich an die ganzen Leute nur appellieren, die hier immer behaupten, das wäre hier Zeichen von Unrechtsstaat. Naja, ist zwar nicht meine Generation, aber wenn man damals nicht zur Bundeswehr erschienen ist oder zum Dienst nicht angetreten ist, ich glaube, die Feldjäger haben auch nicht lange gefackelt. Ne? Also das ist jetzt kein völlig abnormaler Vorgang, ja? Gerade ein Land, das im Krieg ist.
Du bist als Ausländer, du hast gesagt, es gab für dich keine Wehrpflicht in der Ukraine. Natürlich. Du hättest da nicht sein müssen. Wie denkst du über Leute, die dann vielleicht in Kiew oder woanders einfach nicht hingehen?
Es ist für mich ein gewisses Unverständnis, also ein Verständnis des Unverständnisses. Ich versuche es halt irgendwie so, oder man kann es nochmal umdrehen, ne? Ich versuche es halt aufzubringen. Also ich bin halt nicht der Typ dafür, ne? Also ich hätte mich sofort gemeldet, hätte ich nicht gemusst. Ich wäre wahrscheinlich lange gefallen, nehme ich mal an, weil ich kenne sehr, sehr viele. Also die guten fallen immer am Anfang. Das ist halt leider so. Die meisten richtigen Nationalisten in der Ukraine sind ja teilweise leider schon gefallen, weil der Krieg einfach seit 3 Jahren Menschen frisst, ne? Wenn man jetzt sagt, na gut, ich möchte nicht, dann würde ich halt sagen, dann sollte man auf jeden Fall, also entweder kämpft man oder man hilft von außen. Und von außen hilft dann halt zum Beispiel, gibt es ja Tarnnetze knüpfen, Spenden, wie auch immer. Sich auf jeden Fall für die Armee engagieren, den Rücken frei halten. Und erst recht nicht das Land verlassen. Das ist für mich halt wirklich Verrat. Da ist einfach auszureisen und zu sagen, naja gut, war blöd, in Deutschland gibt es Bürgergeldabfahrt. Ne? Bin auch für die Rückführung aller ukrainischen Flüchtlinge.
Das heißt, alle, die jetzt das Land verlassen haben, also egal ob Männer oder Frauen, sind für dich Verräter?
Frauen oder? Nicht und Kinder auch nicht, aber Männer im Zweifel schon, ja. Würde ich auch so sagen. Ich verstehe das nicht, warum man das macht. Es gibt sichere Teile der Ukraine, das zu bestreiten ist Quatsch. Ja, es schlagen auch Raketen in Lemberg ein und ja, es sterben auch Menschen in Uschgorod. Aber trotzdem gibt es für mich keinen Grund, das Land zu verlassen jetzt. Ja, wir sind hier auch nicht gerade das sicherste Land nach 19 Uhr auf den Straßen. Also von daher, da habe ich kein Verständnis für. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen freiwillig zurückgehen und halt zumindest dort leben und arbeiten und damit halt helfen, mit dem Steuernzahlen allein schon. Ne? Aber halt hier zu sitzen und im Zweifel noch mit Bürgergeld, das sind halt Leute, die werden aber auch da als Verräter betrachtet. Ja, also es gibt viele Leute, ich habe mit meinen Freunden darüber geredet, ganz oft gesagt, Leute, ihr könnt doch theoretisch nach Deutschland kommen, macht ihr Bürgergeld, fahrt wieder nach Hause. Ne? Solche Sachen halt, ne? Haben wir halt ganz oft geredet, geht das wirklich so? Ja, theoretisch wird das gehen, ne? Aber egal, ne? Ich kann es euch nicht empfehlen, ne? Und die meinten dann, den wollen wir auch gar nicht. Das wollen wir auch nicht. Das ist einfach unter aller Sau, das macht man nicht. Und es ist vor allem auch ehrenlos, das Land im Stich zu lassen, ne? Und das ist für viele, ist das einfach so, die gehen einfach nicht, ne? Also diese Leute, die jetzt das Land verlassen und sagen, na gut, wollt sowieso weg, das sind Leute, die haben eh nur einen Grund gesucht, um irgendwann aus der Ukraine rauszukommen, ne? Und die werden halt auch als solche betrachtet, ganz klar, ne?
Stichwort Frauen, es soll eine Menge davon in der ukrainischen Armee geben.
Es gibt ein paar, ja. Ich hatte auch ein paar Kameradinnen tatsächlich, ja.
Und wie siehst du das? Oft sagen ja Rechte, na, Krieg ist doch Männersache.
Die, die ich hatte, wurden natürlich nicht eingesetzt jetzt an der Front selber. Die waren in der Etappe, haben dann halt zum Beispiel die Lagerhäuser, sag ich mal, geschmissen, ne? Und solche Sachen halt, ne? Sowas. Zum Beispiel auch ganz, ganz viel natürlich Köchinnen gab es ganz viele, ne? Gut, macht auch Sinn. Also war sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Genau, das, da werden die Frauen in der Regel eingesetzt.
Die Besten sterben oder fallen zuerst, hattest du am Anfang gesagt. Wie viele deiner Kameraden leben heute nicht mehr?
Es sind noch ein paar gefallen jetzt. Ich kann das gar nicht mehr zählen. Ehrlich gesagt, perfide ist es halt immer, wenn es in der Etappe passiert, bei Gleitbombenanschlägen halt, ne? Oder Angriffen, wie auch immer. Sondern dass sie nicht im Kampf waren, sondern halt im Zweifel wirklich schlafen, irgendwo in der Etappe in halt so einem Haus und dann halt Gleitbombe drauf und weg sind sie, ne? Das ist, ja.
Ich frag's.
Weil es auch so völlig, ich sag mal, auch für die, ich kenne diese Leute ja auch völlig unheroisch ist. Das ist so das, wie man als Soldat am allerletzten fallen möchte, mit so einem hinterhältigen Angriff einfach. Ne?
Du hast gesagt, wir waren uns alle klar, bevor wir in Gefangenschaft gehen, erschießen wir uns, oder? Also wir gehen nicht in Gefangenschaft.
Nee, erschießen wir uns nicht, aber wie soll ich sagen? Für uns war auch völlig klar, dass wir wirklich lieber stehen, sterben oder im Kampf fallen, anstatt uns irgendwie zu ergeben oder eben im Liegen sterben. Ne? Das ist klar.
Das kann man natürlich immer leicht sagen, wenn man nicht in der Situation bist. Ja. Du warst in der Situation. Verändert der Tod seine Gestalt, wenn man im Krieg ist?
Ja, natürlich. Wird halt zum Alltag. Also
auch in Bezug auf sich selbst.
Selbstverständlich, weil man Tod hier ist ja eher meist sowas wie meine Oma ist gestorben. Ne? Und da ist es halt dann eher so, ja, der Ivan ist tot. Ne? Mit dem hat man halt letzte Woche noch zusammen gesessen. So. Das ist halt dann eher so, okay, krass. Ne? Das ist dann eine andere Sache.
Du hast gesagt, gerade die rechten patriotischen Kämpfer sind sehr früh gefallen. Wir wissen, dass Azov war wohl in Mariupol eingesetzt gewesen. Zum Beispiel, am Anfang des Krieges. Viele werden sich noch erinnern, dieser lange Kampf um das Stahlwerk. Gibt es dieses Azov-Bataillon eigentlich heute noch? Gibt es diese rechten Bataillone noch? Also ich meine jetzt nicht als Namen, als Mythos, sondern wirklich.
Ja, also zum Beispiel Azov ist ja das Paradebeispiel eigentlich. Auch so ein Ding, wie ich es nicht verstehen kann, dass man da als Rechter nicht sagt, wow, ich meine, die waren ja sogar in der Niederlage noch wirklich voller Heldentum. Ja? Also die haben wirklich unfassbar eigentlich, was die da geleistet haben, die Jungs und Frauen übrigens auch tatsächlich. Ja, es gibt sie noch. Azov ist mittlerweile zum Armeekorps aufgestiegen. Ne? Also vom Bataillon übers Regiment zum Armeekorps. Natürlich gibt es sie noch. Die dritte Sturmbrigade gibt es, auch für die Nationalisten dort. Da gibt es noch andere Regimente, Kapaska Sitsch und sowas. Ziemlich viele, ziemlich stabile Leute da.
Ja. Die russische Sichtweise ist ja in der Ukraine kämpfen quasi nur zwangsrekrutierte Nazis. Wie hast du denn die politischen Positionen in dieser ukrainischen, sofern man da überhaupt darüber redet, erlebt? Sind es sozusagen alles Rechte oder gibt's da auch Sozialisten, Liberale, ich weiß nicht was?
Also es gibt, also in meiner Einheit hatte ich auch gefühlt alles. Ja, ein Kamerad von mir hat ganz gerne mal zum Beispiel gekifft, würde wahrscheinlich heute sagen, ist ein Hipster, ja, aber gibt es, also hier sagen, ist ein Hipster, ne, gibt's aber dort nicht. Also dort ist grundsätzlich jeder rechts, ohne sich selber so zu bezeichnen, weil es halt für die normal ist, ja. Also das, was hier abgeht, ich schicke das ja immer meinen Freunden rüber oder erzähle denen das immer, wenn ich da bin, und meine Freunde aus Deutschland, die auch immer da sind, erzählen das denen auch, ja. Und die können sich das nicht vorstellen. Die verstehen auch nicht, wie kann man denn eine Partei wählen, die dein Land hasst. Die verstehen das nicht. Das geht nicht in ihren Kopf rein, ne? Also deswegen kann ich nochmal wiederholen, die Ukraine ist für mich so der ideal rechte Staat eigentlich. Es gibt Mischung aus rechts, sehr rechts, ne, und halt irgendwie alle, aber dennoch immer sehr freiheitlich, ne. Das ist auf jeden Fall der Fall, ja.
Kannst du dir vorstellen, wenn irgendwann Frieden herrscht, in die Ukraine zu ziehen, in deinen idealen Staat, oder ist er nur ideal im Sinne für dich als Vorbild für dein eigenes Land?
Natürlich haben wir in Deutschland noch einen Job zu erledigen hier. Wir müssen den Kampf in Deutschland gewinnen, der ja gerade läuft. Deswegen natürlich erstmal gerade nicht. Aber im Zweifel, falls wir verloren haben, natürlich schon. Aber das sieht zumindest aktuell nicht danach aus. Deswegen, ja.
Wie hast du dich eigentlich verständigt dort?
Auf Ukrainisch in der Regel. Ne, es war schwierig, weil meine Kameraden halt auch unter anderem auch noch so ein klassisches Russenstusser-Argument, ja, was sie immer behaupten, ja, nee, die reden ja alle irgendwie alles Quatsch. Also meine Kameraden konnten selber kaum Ukrainisch. Mein Kommandeur sprach ganz gut Ukrainisch, war auch ein bisschen anders gebildet natürlich als meine einfacheren Kameraden. Die sprachen halt Russisch und Sujik. Die haben halt nur Sujik gesprochen. Das ist eine Mischung aus Ukrainisch, Russisch. Sehr, sehr, sehr kompliziert. Also Ukrainer verstehen das auch nicht, was die erzählen. Umgekehrt ist es auch schwierig. Also so viel dazu zum Thema. Ja, nee, nein. Ich habe mit Leuten gekämpft, die konnten teilweise, haben auch mit ihren Frauen Russisch gesprochen, aber haben gegen die Russen freiwillig gemeldet zu kämpfen. Also Sprache ist ein völlig bescheuerter Nebenkriegsschauplatz eigentlich, ne, der eigentlich gar nicht real existent ist. Ja, Ukrainisch in der Regel. Ich habe es halt zumindest auf Ukrainisch immer versucht und dann kam halt irgendwas zurück, aber am Ende ging es dann doch ganz gut. Dann
hast du
Wörter von denen aufgeschnappt halt. Okay, dann heißt halt jetzt Müll heißt auf Ukrainisch Smitya und auf Sojik heißt Musa. Und dann war das halt dann so gut durchgetauscht, dann wussten wir, wovon wir reden.
Das Ukrainische hattest du bei deinen Reisen gelernt?
Nee, ich habe es natürlich ja bei meinen Reisen gelernt, selber natürlich mir versucht, viel anzueignen. Ich lerne es halt aktiv. Ja.
Wie sehen die ukrainischen Soldaten Volodymyr Zelensky, ihren Präsidenten?
Zelensky ist überhaupt kein Thema. Also der Typ war nie ein Thema. Er ist mir auch nie begegnet in Form von einem Foto oder irgendeinem Gemälde oder irgendeinem Stabsgebäude. Der ist einfach nicht präsent. Das ist denen auch einfach völlig egal. Die sagen halt gut, ob es Zelensky oder Poroschenko ist. Ja, am Ende ist es halt so, dass wir den Krieg haben. Wir müssen unsere Arbeit machen, gut ist. Ne? Also dieses ganze Jahr, da kämpfen sie für Zelensky und für den Korrupten. Das ist denen halt wirklich völlig egal. Ja, das ist denen egal, die kämpfen für ihre Familie. Ja, gerade meine Kameraden aus der Ostukraine, die kamen alle ziemlich aus der Region Dnipro, ne, wortwörtlich für ihr Haus, was sie gekauft haben und für ihre Familie, die da wohnt. Ne? Weil die wissen, wenn sie aufhören, dann ist das weg und die Frau tot. Ja? Oder noch viel schlimmer. Also das muss man sich halt nur überlegen. Ne? Also da kämpft keiner für Zelensky. Das ist ja auch eine Vorstellung, die jetzt hier auch teilweise völlig unverständlich meiner Meinung nach vom rechten Lager bespielt wird. Ja, ich nicht für Merz kämpfen, geht nicht zur Bundeswehr. Ja, Entschuldigung, niemand kämpft für Merz. Ja? Er ist ein Politiker. Aber wenn es hier wirklich zur Sache geht, dann kämpft man für seine Familie, seine Werte, seine Gute, seine Freiheit und alles, was... Alles anders als Merz, ja. Also ein Quatsch einfach. Oder ich gehe nicht für Habeck in den Schützengraben, ja. Wenn das deine Philosophie ist, dann gut, alles klar. Viel Spaß.
Das heißt, dass den Eindruck, den wir hier haben und den Zelensky ja auch produziert mit seinen täglichen Videoansprachen, ja, beispielsweise, mit seiner, wie er sich kleidet, ja, dass er doch sehr, sehr präsent ist in der ukrainischen Bevölkerung, das würdest du sagen, das ist gar nicht so.
Nö, also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also die meisten haben ja auch gesagt, ich habe ihn gar nicht gewählt. Ne? Aber es ist den Leuten halt wirklich einfach egal. Die sagen, gut, jetzt ist der Krieg halt da. Wir wollen auch gar keine Neuwahlen, weil wie willst du denn Neuwahlen gestalten? Ja, ein Drittel des Landes, nicht ein Drittel, ne? Aber ein Teil des Landes ist besetzt, ja. Dann sind Millionen im Ausland, Hunderttausende stehen an der Front. Wie willst du da demokratische Wahlen, die dieses Wort überhaupt wert sind, organisieren? Und dazu müsste die Verfassung noch brechen. Also totaler Quatsch. Ja? Das ist auch so ein Pseudo-Argument, witzigerweise von pro-russischer Seite, wo es überhaupt keine Demokratie gibt. Ja, die Ukraine hat aber keine Wahlen. Ja, ist halt so, in der Verfassung ist hier übrigens auch nicht anders, ne? V-Fall in Deutschland wird auch nicht gewählt.
2014, Krim erst, dann Donetsk-Becken. also die Krim ist handstreichartig übernommen worden. Es gab dann 22 den Angriff, wo Russland wohl davon ausging, dass das wenige Tage dauert. Und ja, wir wissen, es dauert 3,5 Jahre mittlerweile. Wie würdest du sagen, was hat sich in dieser Zeit verändert? Warum haben die Ukrainer tatsächlich so ein Kampfbewusstsein, eine Verteidigungsbereitschaft entwickelt, um diese russische Armee, die ja zahlenmäßig wahrscheinlich überlegen ist, aufhalten zu können?
Ich würde sagen, also durch, ja, das, der Verteidiger einfach, ne? Man weiß ja, wofür man kämpft. Ja, ich sag mal jetzt ganz plakativ, der Nordkoreaner, der weiß nicht mal, in welchem Land er sich befindet und auf wen er jetzt genau schießen soll, außer dass es irgendwelche Faschisten sind, ja. Der Ukrainer weiß genau, wofür er kämpft, ne? Und das hat er ja auch ganz klar bewiesen. Ich meine, man hat den Russen ja wirklich aus Kiew fast schon zurückgedrückt, ja? Also da ist ein halt enormer Kampfeswille hinter und natürlich auch Ausbildung und Fertigkeiten, ne? Also das ist halt einfach, ist klar, ne? Also selbstverständlich. Wenn man die ukrainische Armee von 2014 mit der heutigen vergleicht, ich meine, früher hat man halt irgendwie Inkompetenz mit Feuerkraft ersetzt, während das natürlich heute ganz anders ist, ne? Also, ja.
Aber wie hat man das geschafft? Waren das auch westliche Ausbilder? Waren das westliche Waffen? Welche Rolle spielen überhaupt diese Waffen?
Also natürlich spielen die Waffen eine große Rolle, aber man muss halt vor allem eine Sache dazu sagen, man kann Waffen liefern, aber nicht den Mut, diese einzusetzen. Ne? Also man kann denen die tollsten Dinger hinstellen, den besten Panzer und die besten Raketenwerfer. Ja, wenn sich keiner reinsetzt oder keiner den abschießt, dann hilft er dir relativ wenig. Ne? Und natürlich spielen die Waffen eine Rolle und natürlich wäre die Ukraine ohne unsere Hilfe wahrscheinlich schon verloren gewesen. Aber das ist auch eine Sache, die ich übrigens natürlich auch sehr kritisiere. Wir geben der Ukraine aktuell zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Also wir lassen sie so ein bisschen so da rumdümpeln halt, obwohl wir die Möglichkeit hätten, den Krieg zu beenden.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-eins.
Wie kann dieser Krieg beendet werden? Dass die ukrainische Armee in Moskau einmarschiert, glaube ich nicht.
Nein, der kann beendet werden, dass er einfach so teuer wird, dass Russland sagt, ne, geht nicht mehr, können wir uns nicht mehr leisten. Beispielsweise jetzt, ne, wir könnten der Ukraine Marschflugkörper geben, mit denen sie die russischen Nachschubwege zerstören kann. Nicht nur das. Wir könnten zum Beispiel, nehmen wir mal Ural-Wagonsawod, ja, könnte man in Schutt und Asche legen, dann ist da erstmal nichts mehr mit Fahrzeugen, ne, zumindest mit den schweren nicht mehr, ne. Wir könnten sämtliche russische Ölförderungsstationen, also Pumpstationen, ne, es gibt ja alles für Gas, für Öl. Ich meine, Russland lebt ja nur vom Export von Kohlenwasserstoffen. Wenn wir es schaffen, diese zu zerstören und Russland damit sozusagen trocken zu legen finanziell, wird Russland ab einem gewissen Punkt sagen, okay, alles klar, wir müssen ernsthaft verhandeln. Weil das, was von Russland aktuell gemacht wird, ist ja kein ernsthaftes Verhandeln. Das ist einfach nur, ja, irgendwas halt, egal, aber es ist ja kein Verhandeln. Ja? Das Wichtigste für die Ukraine sind Sicherheitsgarantien und Russland sagt per se nein. Ja? Also ist klar, dass die Ukraine kann dem nicht zustimmen. Es wird ja auf den Istanbuler Vertrag. Russland hat einfach effektiv eine Demilitarisierung der Ukraine gefordert. Natürlich kann die Ukraine nicht sagen, ja, machen wir einfach easy, kein Thema.
Das heißt aber auch, wenn du sagst, wir müssen Ziele in Russland angreifen, den Krieg teuer machen, sie zu verhandeln, genau, zu zwingen.
Vielleicht nicht wir. Was wir machen könnten effektiv wäre, und da wäre ich auch für den ukrainischen Luftraum zu sperren. Also die NATO könnte zum Beispiel den gesamten ukrainischen Luftraum abschirmen. Jedes einzelne Flugobjekt abschießen, was in den ukrainischen Luftraum eindringt.
Dann wäre die NATO mit drin im Krieg. Ja. Das heißt, das würdest du
in Kauf nehmen.
Das ist ein Krieg dann auch wirklich zwischen NATO und Russland gibt.
Ich denke, wenn die Ukraine wenn Russland den Ukraine-Krieg gewinnt, ja, mit einer, also die Ukraine fällt, dann wird Russland auf kurz oder lang im Baltikum weitermachen. Und dann wären wir sowieso im Krieg mit Russland. Von daher, ich plädiere nicht für den Krieg mit Russland. Ich plädiere dafür, dass wir die Ukraine beschützen. Und das können wir, indem wir halt den Luftraum frei halten. Wir schützen damit effektiv Zivilisten, ja. Und wir sorgen dafür, dass Europäer nicht mehr Nacht für Nacht in ihren Betten wortwörtlich von Drohnen oder Raketen getötet werden. Und das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir unseren Leuten dabei beispringen. Weil wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir machen es halt einfach effektiv nicht, ne?
Kann die ukrainische Armee, und gibt es überhaupt dieses Bewusstsein oder diese Erwartung innerhalb der ukrainischen Armee, die Grenzen von, sei es 22 oder 14, aus eigener Kraft zurückerobern?
Also man möchte es natürlich und man kämpft auch dafür, genau das zu tun, aber aktuell ist es halt einfach nicht in greifbarer Nähe. Und wie gesagt, auch das liegt ja, wie gesagt, beim Westen, ne? Also ich kann mich nur wiederholen, nochmal, wenn wir es zum Beispiel, und es wäre nicht so schwer, mit Marschflugkörpern, ja, wie dem Taurus unter anderem, halt schaffen, Russland zu zeigen, pass mal auf, entweder ihr verhandelt jetzt oder die Ukraine, also ernsthaft verhandelt, nicht hier so Pseudo-Verhandlungen, oder die Ukraine bekommt jede Woche 20 Taurus oder meinetwegen, was es auch immer gibt, Storm Shadow, Skalp, wie auch immer die ganzen Teile heißen, ich komme da immer durcheinander, dann hätten wir irgendwann wirklich einen Frieden, der dieses Wort auch wert ist. Weil wenn die Ukraine jetzt kapituliert, und das ist das, was diese ganzen Friedensschwurbler fordern, die fordern eine Kapitulation der Ukraine und kein Zurückziehen von Russland. Die könnten den Krieg ja sofort beenden, wollen sie aber nicht. Wenn die Ukraine kapituliert, welche Garantie hat sie, dass Russland nicht einfach ein Jahr später, wenn es überhaupt so lange dauert, weitermacht, ja? Warum sollten meine Kameraden, das sagen sie auch so, ihre gut ausgebauten, seit Monaten gehaltenen Stellungen verlassen, in der Hoffnung, dass Russland nicht weitermacht und sich an irgendwelche Papiere hält? Russland hält sich an keine Verträge. Russland hat jeden einzelnen Vertrag gebrochen in der letzten Zeit mit der Ukraine, in den letzten Jahren schon. Das ist russische Tradition, auf Verträge wortwörtlich zu scheißen, ja? Welchen Grund haben die, die Stellung zu verlassen und ein halbes Jahr später, ohne Stellung, sich wieder zusammenraufen zu müssen und sagen, jetzt geht's halt weiter, aber 100 Kilometer weiter im Westen? Ist doch Quatsch. Dann lieber jetzt weiterkämpfen.
Nun sagen viele Politiker im Westen und möglicherweise auch Politiker in der Ukraine, wir werden uns auf Gebietsabtretungen einstellen müssen. Wir werden uns zumindest darauf einstellen müssen, dass das passiert, was man mal als das Einfrieren des Konfliktes bezeichnet. Also die Frontlinie wird zur Demarkationslinie und dann quasi zur Grenze. Was würden deine Kameraden, was würden die ukrainischen Soldaten, soweit du sie und so wie du sie kennst, sagen, wenn der Befehl aus Kiew kommt, die Waffen schweigen jetzt und die Frontlinie wird zur Grenze?
Ich würde sagen, es kommt auf die Konditionen an, ne? Also wenn es heißt, die Waffen schweigen jetzt, ihr geht nach Hause und dann gucken wir mal, machen wir die Grenzen auf. Ja? Also das, ich glaube, die Konditionen sind, wie gesagt, das Problem. Das einzige Problem sind die Sicherheitsgarantien. Wenn der Westen diesmal ernsthaft, ich meine, das haben wir ja schon in Budapest im Memorandum gemacht, also wo die Ukraine halt ihre Atomwaffen abgegeben hat. Ich hoffe, ich habe den Vertrag jetzt nicht durcheinander geworfen. Mir passiert sowas nämlich sehr, sehr gerne. Das war das, ne? wo ja auch der Westen der Ukraine die Integrität garantiert hat, ja, schön, Garantie war da, aber was ist daraus geworden? Nicht sonderlich viel, ne? Also wir brauchen natürlich westliche Truppen in der Ukraine als Stolperdraht, ja, und das wird auch immer gerne absichtlich vermengt, auch bösartig würde ich teilweise einigen unterstellen. Die Bundeswehr soll nicht in der Ukraine kämpfen. Die Bundeswehr sollte halt als Stolperdraht fungieren, in der Ukraine halt präsent sein, dass der Russe es ja nicht wagt, wieder anzugreifen, weil er dann die NATO angegriffen hat, zumindest Bundeswehrsoldaten angegriffen hat, und das reicht dann im Zweifel für einen Bündnisfall. Wir hoffen, dass es nicht passiert. Und das ist für mich natürlich ganz wichtig. Das Wichtigste ist, je mehr man sich auf ein Szenario vorbereitet, desto weniger wird es eintreten.
Das heißt ja trotzdem, wenn es diese Sicherheitsgarantien gibt, und so habe ich dich jetzt verstanden, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, würden die Ukrainer, aber sagen wir mal, die Kameraden, die du kennst, die Soldaten, die du kennst, sagen, ja, dann nehmen wir es hin, wir werden dann die Krim nicht als russisch bezeichnen, aber sie wird es dann sein.
Das würden sie im Zweifel machen, genau. Ja, so realitätskonform würde ich sie einschätzen, ja.
Wie waren eigentlich die Reaktionen in Deutschland auf deinen Schritt in die Ukraine?
Interessanterweise von denen, die immer selber fordern, ja, wenn du für die ukrainische Unterstützung bist, wenn du für Waffen bist, dann geh doch selber an die Front, ja, die das ja immer gefordert haben. Ja, einer von denen, die ihre Partei schmeißen, genau dafür, und er hat auch nichts anderes gefordert, als geht doch selber an die Front, gibt's eine interessante Kachel von diesem Herrn. Von denen war das dann so, ja, wie konnte er das denn machen, der Mörder, ja, also mittlerweile ja im Teilen des sogenannten rechten Lagers, weil die zähle ich gar nicht mehr dazu eigentlich, angekommen, dass wir jetzt Soldaten als Mörder bezeichnen oder NATO-Söldner oder was auch immer, irgendein völliger Quatsch, also es war auch wieder vielseitig, viele haben gesagt, wow, krass, ja, also viele haben gesagt, das ist vielleicht bescheuert, die einen haben gesagt, heftig, Respekt, ja, aber viele gesagt haben, oh nee, das passt mir jetzt aber gar nicht, jetzt macht er das, was ich gefordert habe, wie doof, jetzt ist er ein Mörder. Ja, also ganz, ganz viele unterschiedliche Reaktionen.
Du hast da uns was mitgebracht, auf deinem Ärmel.
Ach so, ja.
Ja, ich also ist das rosa mit einer Katze oder?
Nee, das ist einfach das ist der Dreizack von der ukrainischen Armee hier mit Hello Kitty, also mit Hello in rosa, ja. Sieht cool aus, oder?
Und was ist das? Also das ist jetzt auch einfach ein Abzeichen, was du bekommen hast, oder?
Ja, genau. Fanden wir witzig. Haben ein paar getragen.
An der Front.
Unter anderem.
Aber es ist kein offizielles
Abzeichen. Nee, das ist natürlich der Dreizack der ukrainischen Armee, offizielles Abzeichen halt hier mit der Katze drauf. Ja. Mhm. In Pink.
Ist da irgendwelche Auszeichnungen? So, weiß ich, gibt es ein ukrainisches Eisernes Kreuz oder so?
Es gibt ganz viele verschiedene Auszeichnungen, aber das ist auch sehr, sehr, sehr bürokratisch. Also ich muss mich ja demnächst um meine UBD-Medaille bemühen, die muss auch beantragen und sowas alles. Aber aktuell noch nicht, nein. Aber das ist auch gar nicht so ein Thema, lustigerweise. Also keiner trägt sie da. Na, also früher hat man ja, kennt ihr die Bilder aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, wo da mit dem EK hier rumlaufen, Schlaufe, Verwundetenabzeichen etc. Gibt's da nicht, ja. Meine Kamera, ich habe übrigens so eine Spange zu Hause. Was? Warum trägst du sie nicht? Ja, mach ich nicht. Ja, genauso wie keiner Rangabzeichen trägt. Ja, also keiner trug sie dort. Aber man redet mit einem, übrigens, ich bin der Major. Ach ja, witzig, ja, ne, hallo. Na, also das ist halt, da wird da alles aufgeweicht. Ne? Da gibt man sich die Hand oder macht einfach Moin. Ne? Und da ist nichts mit Grüßen oder wie auch immer.
Das heißt, das ist jetzt nicht, also manche stellen sich ja so Armee vor, wie so amerikanische Filme mit Drillinstruktor oder so, das ist dann nicht.
Ja. Quatsch, ich meine, wir sind in der Realität und nicht in der Theorie, ne? Also um Gottes Willen, nein, wir haben nicht mal Grüßen gelernt während der Ausbildung. Das war halt einfach völlig egal, ja.
Ich bin damit eingestiegen zu fragen, wann hast du gemerkt, wann Krieg war oder wann du im Krieg warst? Ich würde vielleicht gerne mit der Gegenteil, ich weiß nicht mal, ob es die gegenteilige Frage ist, dass dieses Gespräch beenden. Du bist jetzt zurück in Deutschland. Mhm. Gab es den Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt wieder im Frieden? Und war dieser Frieden ein anderer, als er vorher war, bevor du da hingegangen bist?
Also erstmal so ein paar so ganz, also neben den Sachen, die mich nerven, zum Beispiel schlechtes Internet in Deutschland, ja, Infrastruktur digital ist voll Müll, ja, überall Baustellen, schlechte Straßen. Also diesen einfachen Sachen, die mir halt so aufgefallen sind, fällt einem zum Beispiel auf, es gibt ja abends keine Ausgangssperre. Ne? In der Ukraine ist ab 12 offiziell Ausgangssperre, ne? Bis auf in einem Oblast. Ne? Und in Deutschland ist mir so eingefallen, ach krass, ich darf ja noch raus. Ne? Also so solche Sachen halt. Ne? Zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, und das wird mittlerweile, ich sag mal, immer schlimmer, ist halt Geräusch von Motorrollern und so. Klingen halt genauso wie diese Shahed-Drohnen. Also wirklich fast dasselbe. Immer schon, oh, okay. Ne? Sowas halt. Aber sonst, ja, was halt ich krass fand, das habe ich auch an der Front gemerkt und umgedreht genauso. Ich konnte mich ja wortwörtlich in mein Auto setzen und dorthin fahren und zurück. Also ich wusste halt, ja gut, ich könnte mich jetzt in mein Auto setzen, wenn es vollgetankt ist. Ja, gut, schaffe ich auch nicht. Aber ich könnte mich jetzt in mein Auto setzen und ich fahre halt einfach von hier auf einer Straße nach Deutschland. Und dann steht dann halt irgendwo, okay, Polen reicht ja schon, aber Bundesrepublik Deutschland, ich bin einfach wieder hier. Also zu Hause, wo alles anders ist. Und dann gibt es halt diesen Punkt in Europa, da bringen sich halt Leute legal um, täglich. So, das war schon sehr surreal irgendwie.
Ich meinte auch, gibt es so einen Moment, wo man...
Wird das Ganze nochmal näher. Ja? Also es ist wirklich vor unserer Haustür. Ja? Mhm. Über die Nachbarshecke vielleicht drüber. Da findet das statt und es kommt immer näher.
Du hattest ja gesagt, der Motorroller, der klingt vielleicht so wie,
ja, genau,
wie eine Drohne. Also kann man Krieg ausschalten oder ist in einem zumindest für lange Zeit immer noch Krieg?
Ich glaube, man kann es ausschalten, ja. Ja, man denkt halt, also es gibt da Situationen, wie gesagt, diese Geräusche oder so, wo man halt immer dann sich wieder genau in der Situation sieht. Aber sonst, man, also zumindest ich komme ganz gut damit klar, tatsächlich zum Glück.
Du wolltest immer zur Bundeswehr gehen, du wolltest Soldat sein. Wünschst du dir eine Welt ohne Krieg?
Ich glaube, Krieg liegt in der Natur des Menschen und sich eine Welt ohne Krieg zu wünschen, ist halt so fernab der Realität, dass es keinen Sinn macht, das zu tun. Also ich glaube, das ist halt so. Es gab es halt und es gibt es immer und es wird es auch immer geben.
Tim Schramm, der in der ukrainischen Armee gedient hat, heute hier mein Gast war mit einem, ich glaube, sehr emotionalen, aber auch sehr spannenden Erlebnisbericht aus der Ukraine. Herzlichen Dank dafür und ich danke Ihnen fürs Zuschauen.